Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So langsam geht das Jahr zu Ende, aber wir machen weiter. Wir begrüßen euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge. Jens, hallo.
Ja, hallo Axel, grüß Gott, moin moin in die Runde. Ja, du hast es gesagt, es geht immer weiter und für uns natürlich auch. Wir haben jetzt die, ich glaube, 77. Folge, kann das sein?
Ja, inklusive unserer, ich glaube 76, inklusive unserer 0. Folge, also unserer Auftakt-Episode. Mhm. Und wir sind kurz vor Weihnachten, dürfen wir ruhig auch noch gute Weihnachtstage wünschen all denen, die schön feiern. Und wir haben uns auch über die Tage was vorgenommen, jetzt eine neue Folge zu bringen. Die könnt ihr euch dann ganz frisch vor Weihnachten noch anhören. Und wir haben heute ein ganz interessantes Thema uns rausgepickt. Und zwar wollen wir heute mal auf Osteoporose und den Zusammenhang mit der Lebenserwartung, also mit Longevity, wollen wir uns mal etwas näher betrachten. Der Jens hat eine ganz interessante Studie mitgebracht. Vorher wollen wir aber mal ein bisschen auf die Fakten schauen. Was ist Osteoporose? Was sind so Ursachen dafür? Was sind so Risikofaktoren? Und dann kommen wir aber auf aktuelle wissenschaftliche Studien und gucken auch darauf, geben euch ein paar praktische Tipps, wie man auch Osteoporose vorbeugen kann. Ja, und was das alles so mit unserem Lebensstil, unserer Ernährung, das ist ja unser Thema, was es damit zu tun hat. Und wir starten direkt mal rein. Jens, was ist Osteoporose? Was macht das? Wir machen mal einen kleinen Faktencheck. Nehmen uns da einfach mal mit.
Ja, ich habe Osteoporose damals, als ich in der Fitnessindustrie noch unterwegs war, dann auch als Trainerlehrgang mehrere Jahre gelehrt. Von daher ein sehr spannendes Thema, was wir immer wieder auch neu denken müssen, ja, weil immer wieder auch neue Erkenntnisse dazukommen. Deswegen, ich bin über eine Studie gestolpert, die hochinteressant ist, die auch den Zusammenhang zeigt. Also nicht diese isolierte Betrachtung, ja, der Knochen wird irgendwann porös und dann kommt es irgendwann zu Stürzen und viele ältere Semester kommen dann praktisch nicht mehr aus dem Krankenhaus raus. Ja, so ein Oberschenkelhalsbruch ist dann eine sehr, sehr starke Einschränkung, wenn man es überhaupt dann operieren kann, je nachdem, welchen Osteoporosegrad man hat. Und von daher ist hier wieder unser Top-Thema, nämlich die Prävention, angesagt. Das einzige Problem ist halt nur, dass das natürlich ein sehr, sehr schleichender Prozess ist. Ja, der im Grunde mit 30 Lebensjahren schon anfängt, also ab dem 30. Lebensjahr etwa haben wir so den Peak überschritten und dann geht das Ganze mehr und mehr in den Keller und dann sagen die Lehrbücher, dass man so etwa 3% an Knochenmasse, Knochendichte pro Lebensjahrzehnt verliert. Die Frage ist immer, Axel, die wir uns stellen müssen, ist allerdings immer, ist das Biologie oder ist das Statistik? Ja, ist das also Statistik in einer doch kranken Gesellschaft auf einen gewissen Punkt oder ist das einfach ein biologischer Abbauprozess, der sowieso kommt, ja, wo du nichts gegen machen kannst? Und diese Frage stelle ich mir immer, wenn ich die Sachen mir genauer anschaue, ist das jetzt tatsächlich eben in dieser kranken Gesellschaft ein Durchschnittswert, ja, der mathematisch so zu erheben ist, aber spiegelt ja auch wirklich die Biologie, die Seneszenz wieder, ja, das ist so der Fachbegriff, wenn es darum geht, dass Zellen eben nicht mehr so jungfräulich sind, sondern plötzlich irgendwo als seneszentes Zellen, wir sagen dazu auch sogenannte Zombie-Zellen, die sich dann im Körper immer mehr anreichern und du kennst die alten Zombie-Filme noch, ja, die haben dann praktisch keine Verbindung mehr zum Gesamtorganismus und schlummern da so rum, aber die schlummern nicht nur, sondern die sind auch dann proentzündlich. Kommen wir gleich dazu, wenn wir in die Studie gehen.
Ja, und man muss sich da fragen, was du gerade sagtest mit der Statistik, ob das jetzt die Macht des Faktischen ist oder ob man immer auch was tun kann oder ob man das einfach so hinnimmt und sagt, ja, also die Knochenmasse nimmt ab, ich kann nichts tun und ich ergebe mich dem Schicksal. Und du sprachst gerade an, Prävention. da kann man bestimmt was machen und das wollen wir uns anschauen. Lass uns aber direkt mal einsteigen für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so viel mit Osteoporose zu tun hatten oder von der Begrifflichkeit da halt nicht so wissen, was sie damit anfangen sollen. Was ist eigentlich Osteoporose? Wie äußert sich das? Und wie gibt's da Ursachen für?
Ja, erstmal bin ich gestern Abend natürlich über die Tagesthemen gestolpert. Ne? Die Krankenkassenbeiträge werden wieder angehoben. Axel, du bist da mittendrin. Darüber sollten wir auch mal nachdenken. Ne? Es wird immer angehoben. Jedes Legislaturperiode kommt dann am Ende auf die Idee, die Krankenkassenbeiträge wieder anzuheben. Und da müssen wir uns natürlich auch als Gesellschaft die Frage stellen, wo führt das Ganze noch hin? Und wenn man sich nicht nur Osteoporose, sondern alle Erkrankungen anschaut, dann haben wir natürlich auf der einen Seite die Alterung, aber auf der anderen Seite haben wir eben das immer früher Einsetzen einer pathologischen Erscheinung. Und das ist eben Osteoporose auch sehr, sehr schleichend. Wenn man sich bei der WHO mal tummelt, dann gehört die Osteoporose zu den 10 häufigsten Erkrankungen weltweit. So, kann man was tun? Ja, natürlich können wir was tun. Wir könnten auch die Kosten eindämmen, wenn wir das wollten.
Jens, lass mich kurz was ergänzen. Also bei Osteoporose, wie gesagt, nur mal für die überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Also es ist eine systemische Skeletterkrankung. Jens sagt es, die schleichend vor sich geht und die äußert sich in einer reduzierten Knochendichte und einer Verschlechterung der Architektur des Knochengewebes. Und wir hatten es in unserer Vorbesprechung, Jens hat es gerade kurz angedeutet, ob man wenn man in der Hüfte Osteoporose hat, ob man das überhaupt noch operieren kann. Und Jens hat den Begriff geprägt, also wenn man in der Hüfte nur noch Sägemehl hat, dann wird es halt schwer, da noch irgendwas zu stabilisieren und einfach Wasser reinkippen, um das Sägemehl wieder zusammenzupappen. Das geht halt leider in unserem Körper nicht. Also das nur so als kurzer Einwurf und jetzt bist du auch wieder dran, Jens.
Ja, kleine Anekdote. Ich habe ja damals, als ich beruflich überhaupt angefangen habe, da war ich im Reha-Zentrum, viele Operationen auch gesehen, unter anderem Hüft-Tap-Operationen, also Gelenkersatz in der Hüfte. Und da war es eben häufiger so, dass ältere Semester sehr, sehr weiche Knochen hatten. Und das ganze Thema dann vor sich hin bröselte, ja. Und der Operateur jetzt das Problem hatte, das überhaupt stabilisieren zu können, weil du musst ja diesen ganzen Schaft da in den Oberschenkelhals einbringen und dann die Pfanne da montieren und so weiter. Aber wie willst du was montieren, wenn da kein Widerstand mehr ist? Ja, also wenn du eine Knochenerweichung hast, in jungen Jahren nennt man das dann ja Osteomalazie. Und das ist häufig bei Kindern dann ein Vitamin-D-Mangel, wie wir wissen. Das war ja auch der Ursprung der Vitamin-D-Forschung. Und ja, bei einigen ist es da auch ein bisschen hängen geblieben, ja, dass man also Vitamin-D praktisch nur mit Knochen in Verbindung bringt. Aber das war eigentlich die Keimzelle der Vitamin-D-Forschung. Hat denn Vitamin-D Einfluss über den Knochen hinaus, über die Knochenzellen hinaus? Na, bei dem Thema Osteoporose wissen wir, Vitamin D ist notwendig, um zum Beispiel Calcium in den Knochen einzubauen, damit er eine gewisse Festigkeit bekommt. Aber Festigkeit alleine ist es ja auch nicht, denn der Knochen braucht auch eine gewisse Flexibilität. Ja, für die Sport treiben, die vielleicht Sport mit Richtungswechseln betreiben. Ja, da muss der Knochen sich ja ständig wieder einpassen. Der hat also die Druck, der hat Biegespannung, der hat Verwringungen etc. Und da hat sich ja dann auch die Bauindustrie viel vom Knochen abgeschaut, dass es also nicht darum geht, dass ein Knochen möglichst fest ist, sondern dass er fest und flexibel ist. Also praktisch genau dazwischen. So werden ja auch heute dann große Gebäude gebaut, ja, dass sie also ein bisschen mitschwingen können. Und so ist im Knochen letztendlich auch. Nur wenn die Matrix sich verändert, das ist also das Innere des Knochens und die Corticalis, das ist praktisch die äußere Rinde, die Knochenrinde, wenn die sich da im Laufe der Zeit verändert, dann kann es eben auf diese Spannung nicht mehr richtig reagieren und dann bricht das Material irgendwann. Ja, da kann man dann auch von Resilienz sprechen. Ja, Resilienz ist ja ein Begriff aus der Materialwirtschaft. Irgendwann bricht mal das das Material oder eben, wie wir das in unserer Psyche dann erkennen, irgendwann bricht auch die Psyche und das nennen wir dann eben die Widerstandskraft, die Resilienz, die wir auch im Knochen haben. Überall da, wo wir Widerstände ausgleichen müssen, sollten wir eine gewisse Resilienz aufbauen, Axel. Und da bist du natürlich prädestiniert als Läufer, als jemand, der viel Bodyweight-Exercises betreibt. Denn der Knochen braucht nun mal Druck. Wir leben hier auf dem Planeten Erde und nicht auf dem Mond. Und im Mond haben wir natürlich das Problem, dass wir da keine Erdanziehung haben. Von daher, die Erdanziehung ist sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite haben viele heute die Erdanziehung nicht mehr, weil sie halt 8 Stunden auf dem Bürostuhl sitzen. Und wenn sie zurückfahren nach Hause, sitzen sie wieder im Auto. Und wenn sie nach Hause kommen, sitzen sie wieder auf dem Sofa oder am Küchentisch. Das heißt, wir verbringen heute zu viel Zeit im Sitzen. Und Sitzen ist der Tod für jeden Knochen, für jede Muskulatur. Das müssen wir, glaube ich, nicht groß erwähnen hier.
Ja, das brauchen wir nicht erwähnen, erwähnen wir aber trotzdem, weil du hast es gerade gesagt, dass der Knochen halt nicht nur fest, sondern auch eine gewisse Flexibilität mitbringen muss oder mitbringen sollte, um halt auch langfristig unseren Körper zu tragen, also alle Knochen. Und damit hat der Jens quasi schon einen ersten Tipp gegeben, was man tun kann, um halt solche Knochendichteverluste oder auch die Architektur des Knochengewebes, die zu stärken, beziehungsweise dem Verlust vorzubeugen. Das ist natürlich Bewegung. Das, was wir auch immer in unserem Podcast sagen, Jens hat es ganz am Anfang erwähnt, die Prävention. Und da ist gerade bei Bewegung zu nennen, du sagst es eben, Laufen, ja, alle Aktivitäten, die sich mit der Bewegung an sich, also mit der Fortbewegung an sich, gehen, spazieren gehen, springen, laufen, tanzen ist eine sehr gute Bewegungsart, um Osteoporose vorzubeugen. Und für die Stabilität natürlich auch das Krafttraining, was du immer machst, Jens, gehst oft ins Fitnessstudio, drückst da entsprechende oder stemmst entsprechende Gewichte, um die Knochendichte auch zu erhöhen, denn Krafttraining erhöht die Knochendichte.
Ja, so ist es. Und Krafttraining ist das Medikament sozusagen gegen Knochenabbau, auch gegen Muskelabbau, gegen den schleichenden Abbau von Muskelmasse. Und du musst ja letztendlich über den Muskel gehen, weil der Muskel über die Sehne dann am Knochen zieht. Ja, und das ist letztendlich der Reiz, den wir brauchen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wieder Mineralien eingebaut werden in den Knochen und nicht Mineralien herausgelöst werden, um zum Beispiel eine schlechte Säure-Basen-Situation im Körper immer wieder auszugleichen. Also da sind wir dann auch später noch bei der Ernährung. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen. In Deutschland haben wir etwa 6 Millionen, die von Osteoporose betroffen sind. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher. Wir sprechen hier von 11 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr dafür ausgeben. Und naja, wenn wir das mal so neben die anderen Erkrankungen legen, dann könnten wir hier eine Menge Geld sparen. Ja, also wir sprechen ja immer darüber, irgendwie Geld einzunehmen, damit wir wieder mehr Geld ausgeben können. Aber es wäre vielleicht auch mal an der Zeit, gesamtgesellschaftlich gesprochen, ob wir nicht auch mal hier und da schauen müssen, ob wir nicht die Ausgaben mal vernünftig mit klarem Menschenverstand reduzieren. Ich will gar nicht die Oper in Köln erwähnen, Axel, ja, die inzwischen, die war, glaube ich, mit 250 Millionen taxiert, die inzwischen über 1 Milliarde kostet.
1,5.
Weißt du, was das, oder 1,5. Und weißt du, was das Schlimme ist? Es ist niemand dafür verantwortlich.
Natürlich
nicht. Es wird einfach ausgegeben, immer weiter ausgegeben. Und ja, und wir hören dann kurz vor Weihnachten, ja, die Krankenkassenbeiträge werden auch angehoben.
Und jetzt lass mich dazu direkt was sagen. Du sagtest gerade die Kosten, wir geben immer mehr aus und sowas. Und wir wollen immer mehr einnehmen, hast du gesagt, um mehr auszugeben. Und vielleicht ist es wirklich mal so gerade, dass wir vielleicht mal etwas weglassen müssen. Zum Beispiel mal ein bisschen Zucker weglassen, auch bei unserer Ernährung, dass wir vielleicht auch mal das nur auf der Couch sitzen weglassen und mal in die Bewegung kommen. Ich glaube, da gerade was du gesagt hast, 11 Milliarden wird ausgegeben für Osteoporose, 6 Millionen sind betroffen, Dunkelziffer höher, das sind fast 10%, also 10% unserer Bevölkerung. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, mit wie wenig, in Anführungszeichen, wie wenig Bewegung man wirklich viel Gutes für seinen Körper tun kann. Man muss nicht jeden Tag, man muss kein Bodybuilder werden und kein Kraftsportler werden, kein Gewichtheber werden und die höchsten Gewichte zu stemmen. Es reicht ein moderates Training und da kann man ganz schön viel tun und man muss es auch nicht 2-3 Stunden am Tag machen.
Man muss auch, Axel, eigentlich gar nicht trainieren. Ja, wenn stimmt. wenn wir
man kann auch einfach mal die Treppe nehmen zum
Hochgehen. Wenn wir die Anreize des Alltags nutzen würden, ja, dann hätten wir schon viel geschafft. Aber wenn du dich umschaust, mal wirklich mit offenen Augen durch die Stadt gehst, dann siehst du eine ganze Menge Leute, die sich auf die Rolltreppe quälen, ja, weil da eine Schlange steht, jetzt gerade vor den Weihnachtsmärkten, wenn man dann mal in die Innenstadt fährt. Und diese große Treppe, ja, die ist 10 Meter breiter als diese Rolltreppe, da läuft dann kein Mensch drauf. Und ich mache es immer so, ich meine, okay, wir beide haben Sport studiert, wir haben natürlich so einen gewissen Berufsethos auch dabei, ja. Ich nehme dann immer jede zweite oder dritte Stufe, damit ich so eine Kniebeuge habe. Ja, weil ich muss mein Körpergewicht immer wieder anheben und so weiter. Und das, wie sagte Jörg Spitz mal, der hat mal einen ganz schönen Spruch gesagt, der, wenn man mit 50 keinen Arsch mehr in der Hose hat, hat man mit 80 kein Gehirn mehr. Und da ist was dran. Da ist eine ganze Menge dran. Denn wir brauchen die Bewegung, um unser Gehirn frisch zu halten. Ja, da könnten wir jetzt tiefer reingehen, machen wir heute nicht, aber ist ein sehr spannender Zusammenhang, dass die Bewegung praktisch die Kognition verbessert, ja, weil da gibt es bestimmte Neurotransmitter, die dann wieder wichtig sind, um Erinnerungen zu konsolidieren oder anders gesagt Informationen, die wir aufnehmen, zu konsolidieren. Na, wir haben einen besseren Sauerstofftransport, hier ist natürlich Ausdauertraining zu nennen. Und das eine bedingt das andere, das wollte ich ja nicht sagen. Ja, alles hängt mit allem zusammen und wir kommen ja gleich noch auf eine Studie, wo wir das auch sehen, wie wichtig der Erhalt der Knochendichte ist in Bezug auf andere Körpersysteme, weil die nämlich auch darunter leiden. Und bei den Knochen haben wir das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir schon eine gewisse Alterung haben. Deswegen ist die Osteoporose auch vornehmlich erstmal eine Erkrankung der Frauen. Ja, Männern trifft es etwas später und das hängt natürlich dann auch mit den Hormonen zusammen. Und bei den Hormonen muss man einfach das Östrogen nennen und das Testosteron bei Männern. Denn wenn der Östrogenspiegel sinkt, und er sinkt nun mal bei den Wechseljahren oder in den Wechseljahren, wenn man dann da rauskommt, ist der Östrogenspiegel niedriger als vorher und häufig auch der Progesteronspiegel sehr niedrig ist, dann beeinflusst das logischerweise auch den Knochenstoffwechsel. Ja, das kann man heute sehr schön ausgleichen. Das kann man über die Anti-Aging-Medizin sehr gut in den Griff bekommen. Und dann gibt es auch keinen Sekundäreffekt, keinen abbauenden Effekt auf den Knochen. Auch Männer haben Osteoporose. Ja, ist vielleicht nicht so bekannt, aber das hängt eben mit den vielen Drogen zusammen, die wir konsumieren. Unter anderem das Rauchen, du hast es schon erwähnt, aber auch der Alkohol spielt hier eine große Rolle. Alkohol, vor allen Dingen Hopfen und Malz, sorgt dann dafür, dass wir diesen Big Belly uns so nach und nach antrainieren. Der wird dann immer größer, ne? Die Gürtelschnalle muss immer weitergestellt werden und das baut dann viszerales Fett auf. Und viszerales Fett produziert dann wieder Östrogen bei Männern, was für den Knochen erstmal gut wäre, aber wir Männer brauchen nochmal das Testosteron in der Hauptsache. Und deshalb haben wir dann Probleme, wenn wir auch eine schlechte Ernährungssituation haben. Wir haben keine gute Kalziumaufnahme. Ich sehe das jeden Tag auch in meiner Beratung, dass die Milieusituationen im Darm immer schlechter werden. Und damit wird natürlich auch die Aufnahme von Kalzium immer schlechter. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch die falschen Lebensmittel konsumieren, wo wir denken, ne, die Werbung hat uns in die Köpfe gehämmert, Milch ist hier total wichtig, weil das ist der führende Kalziumlieferant. Und alle anderen Dinge vergessen wir, die es da in der Lebensmittelvielfalt gibt, die zum einen eine bessere Absorptionsfähigkeit haben und auf der anderen Seite häufig auch viel mehr Kalzium beinhalten. Aber ja, ich war mal Speaker auf einem großen Ärztekongress und da kam ein Arzt auf mich zu, der ging ans Rednerpult und sagte, ja, Herr Frese, was Sie so schön gesagt haben, ist, die Milch hat eine große Lobby in Brüssel Und deswegen wurde das auch in die Köpfe der Menschen, der Gesellschaft gehämmert, dass eben Milch der Kalziumlieferant Nummer eins ist. Ja, klar, Milchprodukte enthalten Kalzium. Ja, das ist richtig. Aber die Frage, die man sich auch immer stellen muss, wird das Kalzium aus Milchprodukten gut aufgenommen? Also die Bioverfügbarkeit. Und da haben natürliche Lebensmittel, die unverändert sind, wie zum Beispiel die Petersilie. Die arme Petersilie hat leider keine Lobby in Brüssel. Deswegen wird sie vergessen. Aber wenn man sich Kalziumtabellen anschaut, dann findet man da ganz, ganz viele Lebensmittel, die weitaus mehr Kalzium liefern und eine bessere Absorptions- oder Bioverfügbarkeit haben, als das bei Milchprodukten der Fall wäre. Naja, das Kalzium ist wichtig, um es einbauen zu können auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bringt uns das alles nichts, wenn wir einen Vitamin-D-Mangel haben. Und den haben wir nun mal gerade. Wir sind im Dezember. Viele haben heute Vitamin-D-Mangel. Wir haben in der letzten oder vorletzten Sendung auch darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, jetzt auf Vitamin D zu schauen, jetzt Vitamin D zu testen und dann zu supplementieren, weil Vitamin D ist in Verbindung mit Calcitonin und den entsprechenden Hormonen wichtig, um ja, Einbau zu forcieren. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir Knochenmasse nicht verlieren. Ja, sind also zwei Pole, die wir da berücksichtigen müssen. Ne? Knochenmasse verlieren tun wir durch Couch-Potatoing, durch Fast-Food und eben nicht bewegen, wie du das gerade erwähnt hast. Denn die Schwerkraft, die auf diesem Planeten wirkt, ist elementar wichtig, um die Knochenmasse zu erhalten. Das sehen wir bei den Astronauten, wenn die von ihrer Mission wieder zurückkommen, ja, von 3 oder 6 Monaten. Das ist das große Problem, warum wir uns nicht so lange im Weltraum aufhalten können, ist, dass wir einfach Substanz verlieren, Knochenmasse, Muskelmasse verlieren. Und da ist ja insbesondere hier in Köln gibt es so ein Zentrum, was sich darauf fokussiert, wie wir auch eben in der Schwerelosigkeit Knochen erhalten können. Und das zeigt, wie wichtig diese Schwerkraft ist. Und Schwerkraft hat was mit Bodenreaktionskräften zu tun. Das heißt, wir müssen unsere Füße wirklich auch mal auf den Boden bringen und gehen, laufen oder springen oder sprinten oder, du hast es gesagt, mal ein Gewicht auf den Schultergürtel legen und dann einfach mal Druck auf den Knochen bringen, ein bisschen Verwringung auf die Knochen bringen. Das ist knochenerhaltend und das sollte man jeden Tag, jede Woche praktizieren. Ja, das sind die Routinen, über die wir dann auch noch sprechen werden.
Ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade erwähnt, Routinen, Bewegung, Ernährung. Noch kurze Ergänzung, also Petersilie enthält, ich glaube, irgendwo stand es drin, 200 mal mehr Kalzium als, also 100 Gramm Petersilie enthält 100 mal mehr Kalzium als 100 Gramm Milch. Grünes Blattgemüse sei da noch erwähnt und Mandeln enthalten auch viel Kalzium in dieser Zeit, aber nicht die gebrannten Mandeln jetzt vom Weihnachtsmarkt nehmen. Die nicht. So, wir haben jetzt.
Ein kleiner Tipp von mir noch, Axel. Also ich empfehle mal ganz gern Tahinpaste, also Sesampaste. Ja. Die enthält wirklich, wirklich viel Kalzium, wird auch sehr, sehr gut aufgenommen. Und vielleicht noch zur Ergänzung, was ich gerade sagte, was sozusagen der Räuber des Knochens ist, das sind zum Beispiel Cortisonpräparate, das ist die kalziumarme Ernährung, aber eben die Drogen, die bei uns Männern hier eine große Rolle spielen, oder eben auch eine Anti-Androgentherapie. Ja, also wenn man ein Prostata-Problem hat, dann wird gerne eine Anti-Androgentherapie gemacht und damit wird dann vor allem bei Prostatakrebserkrankungen wird dann gerne dieser Reiz erstmal aus dem Spiel genommen, der dazu führt, dass eben die Prostata immer wieder auch Wachstumssignale bekommt. Und ja, das Testosteron ist wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollten wir auch nicht zu viel Testosteron haben. Das geht dann in den Bereich des Dopings. Aber den Spiegel in physiologischen Grenzen zu halten und nicht dafür zu sorgen, dass man dann in diese Andropause kommt als Mann. Weil die hat nicht nur Auswirkungen auf Knochenmuskulatur, sondern auch auf das Gehirn. Ja, also hier sind ein Teil auch der Erklärungen für depressive Episoden bei Männern. Ja, da spielt das Testosteron auch eine große Rolle.
Ja, also wir haben jetzt viel darüber geredet, Jens, was man tun kann, wie die Ernährung aussehen soll, Risikofaktoren, Rauchen hatten wir gesagt, nochmal explizit erwähnt, also Rauchen beschleunigt auf jeden Fall den Knochenabbau. Und bevor wir jetzt nochmal auf die Studie gehen, da müssen wir nämlich drauf kommen, würde ich gerne nochmal einen Punkt einbauen, dass zum Beispiel Osteoporose zwar eine ernste Erkrankung ist, aber es ist auch eine vermeidbare Erkrankung, gerade was Jens auch gerade gesagt hat, Bewegung, Ernährung, einfach mal die Lebensstilfaktoren mal reingucken, alles das, was wir gerade gesagt haben. Und ein Punkt, wie man das mal kontrollieren kann, Prävention. Wie immer, klar, ist es auch so, dass man sich die Knochendichte mal messen lassen kann. Und das ist ein sogenannter DXA-Scan, den man machen kann. Den muss man selber bezahlen, aber der kostet wirklich nicht die Welt. 50 bis 60 € ist man dabei und dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten. Gibt viele Ärzte, die sowas anbieten, viele Kliniken, die sowas anbieten. Und da kann man das mal messen lassen und kriegt dann ein gutes Ergebnis. Mittlerweile sind diese Geräte wirklich ausgereift und da kann man wirklich mal reinschauen, auch im Sinne der Prävention. Und desto früher man das tut, desto mehr kann man da reinschauen, desto früher kann man auch die langfristigen Auswirkungen einer Osteoporoseerkrankung halt vermeiden halt, ne? Weil die Lebensqualität wird durch Osteoporose schon eingeschränkt. Und wie Jens es auch sagte, wenn man dann halt irgendwann nur noch mal Sägemehl in seinen Knochen hat oder in seiner Hüfte hat, dann ist das wirklich nicht schön.
Ja,
Jens.
und das Problem, Axel, ist, dass wir, es gibt Hochrechnungen der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, die zeigen, dass wir im Jahre 2050, und wir müssen ja auch so ein bisschen an unsere Kinder denken, ja, was übergeben wir hier eigentlich, haben wir eine vierfache Erhöhung von Osteoporose. Das haben wir bei allen Erkrankungen, aber Osteoporose ist natürlich auch ein Riesenkostenfaktor und da hat niemand eine Lösung für. Niemand hat eine Lösung dafür, einfach nur immer wieder die Kassenbeiträge anheben, damit mehr Geld ins System kommt. Das ist dann die Lösung. Wir müssten das ganze Gesundheitswesen komplett neu denken. Wir müssten eine ganz andere Belohnungsanreize hier setzen. Es ist ja mittlerweile so, durch diese gesamte Ökonomisierung, und die hat damals ein gewisser Herr Lauterbach vor 20 Jahren mit einer Frau Schmidt, ehemalige Gesundheitsministerin, ja eingeleitet, eingeführt. Du erinnerst dich noch, ne? Sie kommt aus Nordrhein-Westfalen, oder beide kommen aus Nordrhein-Westfalen. Und die haben diese Öffnung für Investoren und so weiter im Gesundheitswesen eingeleitet. Und das führt natürlich heute dazu, dass eben Krankheit belohnt wird. Ja, Krankheit wird priorisiert, also je nachdem, welche Erkrankungen hier am meisten Geld bringen, bekommst du auch die beste Versorgung. Und das kann eigentlich nicht sein. Also wir haben das ja mit einer Hausärztin besprochen hier ein paar Episoden zurück, dass man sich eigentlich nicht an ökonomischen Richtlinien orientieren kann, sondern es geht um den Menschen. Ja, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und nicht der Kostenfaktor. Und das ist leider heute so, eben, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat. Wenn wir an Schulen denken, wenn wir an die Polizei denken oder an Feuerwehr denken, das sind Institutionen, die müssen keine Gewinne machen.
Auf jeden Fall, lass mich da kurz einen Break setzen hier bei uns, sonst ufert das aus, denn wir hatten in der Vorbesprechung, und das ist für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wieder die Aufforderung, uns natürlich weiterzuhören, weil wir haben darüber gesprochen, genau über diese politischen Gegebenheiten, Vorausschau, was passiert eigentlich mit unserem Gesundheitssystem. Da wollen wir nochmal eine Folge zu machen, die kommt auch sehr bald. Um das mal ein bisschen zu spoilern. Und in den ein, zwei nächsten Folgen werden wir da uns darüber mal unterhalten, wie unsere Gesellschaft, in welche Richtung die driftet. Und letzter Punkt dazu, Jens, du hast gerade gesagt, vervierfachen, eben hast du die Zahlen gebracht, 11 Milliarden. Dann sind das 44, 50 Milliarden und 6 Millionen mal 4 sind 24 Millionen Menschen, die dann von Osteoporose betroffen sind. Also jeder, der unseren Podcast jetzt hört, kann sich ja mal selber Gedanken machen, ob er dann dran ist oder nicht. Und das ist halt wirklich, also ich kenne einige Patienten auch, die an Osteoporose erkrankt sind und das ist kein Spaß. Auch Operationen, Knieoperationen, Hüftoperationen sind wirklich kein Spaß.
Und der, ja, lass mich noch kurz da was zu sagen. Das Problem ist ja, dass wenn diese Osteoporose sehr weit fortgeschritten ist und du hast da eine Fraktur, dass diese Frakturen einfach sehr, sehr schlecht heilen. Ja, also wenn du älteren Semester dann eine Oberschenkel-Halsfraktur hast, dann kommst du teilweise aus dem Krankenhaus nicht mehr raus, weil es einfach nicht mehr abheilt. Und das hat zu tun mit der Physiologie des Knochens, die relativ träge ist, aber wir haben auch hier im Knochen, haben wir auf- und abbauende Zellen. Und alle Medikamente, die entwickelt wurden, die zielen auf mehr oder weniger auf die abbauenden Zellen, indem man die Osteoklasten, so heißen diese Zellen, die also sich eingraben in das Knochengewebe und altes Knochengewebe abbauen, damit sich wieder neues aufbauen kann. Diese Osteoklasten werden jetzt gehemmt durch zum Beispiel Bifosphonate oder andere Medikamente. Das Problem ist an der Stelle nur, dass eben die Medikamente nicht für einen Aufbau sorgen. Das heißt, der Gegenpart, die Osteoblasten, die Knochen aufbauen, wir kennen das von der Muskulatur, ja? Wenn wir trainieren, dann haben wir ja nicht sofort einen Aufbau von Muskelmasse, sondern wir haben erstmal einen Abbau. Wir nennen das in der Fachsprache Superkompensation. Das heißt, erstmal baut sich Muskelmasse ab und dann kommt der superkompensatorische Effekt, nämlich dass unser Gehirn denkt, okay, dieses Gewebe ist stark belastet worden, also muss ich für die nächste Belastung, die auf den Muskel kommt, den Muskel etwas stärker machen. Das kennen wir zum Beispiel auch von Hautverletzungen, um mal ein Beispiel zu nennen. Wenn wir uns irgendwo geschnitten haben, dann sehen wir diese Narbe auch 30 Jahre später noch auf der Haut. Das heißt, der Körper baut immer ein bisschen mehr dorthin, als vielleicht notwendig oder als Ausgleich notwendig wäre, ja, weil er uns wappnen möchte, er möchte uns stärker machen, besser machen. Und das ist der Effekt von Training, von dreidimensionalem Training, ja, also Training im dreidimensionalen Raum, nicht auf einem Gerät sitzen, sag mal, Kniestrecker und dann nur das Knie strecken und die Muskulatur verbessern, ja, das mache ich manchmal auch, aber wir brauchen die Kniebeuge. Wir müssen im dreidimensionalen Raum das gesamte System trainieren, und nicht nur den Muskel, sondern eben gleichzeitig dazu auch den Knochen und die Sensomotorik, also die Koordination im Kniegelenk, im Hüftgelenk, im Sprunggelenk, die dann auch im Alter verloren geht. Und diese dreidimensionalen Muster, die geben uns dann den Reiz auf den Knochen, dass die Osteoblasten dann nach den Osteoklasten wirklich aktiv werden. Also erst graben sich die Osteoklasten ein und sorgen dafür, dass altes Gewebe abgebaut wird. Und dann kommen reflektorisch die Osteoblasten und bauen dann Knochen eben entsprechend wieder auf. Wenn Voraussetzung, die richtigen Nährstoffe da sind, wenn keine Störfaktoren, wie gerade erwähnt sind, da sind. Und dieser Knochenumbau, will ich immer nennen, na, man nennt in der Fachsprache, sagen wir dazu Turnover, der findet alle 120 Tage sowieso statt. Das heißt, das ganze Skelettsystem baut sich in zwei, drei, vier Jahren komplett einmal um, weil ständig Abbau und Aufbau stattfindet. Aber wenn der Abbau dominiert, wenn wir mehr Abbau als Aufbau haben, dann haben wir das Problem, dass wir diesen schleichenden osteoporotischen Effekt haben. Und da ist ganz wichtig, dass wir eine sogenannte Peak Bone Mass aufbauen. Das ist auch nochmal ein Begriff, den wir hier unbedingt nennen müssen. Die Peak Bone Mass ist die maximale Knochendichte, die wir aufbauen können, die wir etwa so zwischen 25 und 30 Jahren haben. Das heißt, die ersten 25 Jahre stehen im Fokus des Knochenaufbaus. Und alles, was wir dort versäumen bis 30, indem wir Cola trinken, vor der Playstation sitzen und Gaming betreiben, bis der Arzt kommt, ja, bis uns der Hintern wehtut und wir uns dann schlafen legen, das ist ein Problem, weil wir gehen natürlich in die Alterung dann nach 30 schon mit weniger Knochenmasse hinein. Und das bedeutet, dass wir früher Osteoporose bekommen. Und wenn du das jetzt wiederum, ich muss noch einen Satz dazu loswerden, wieder auf die Bildung reflektierst, dann gehört der Sportunterricht ja eigentlich täglich in die ersten 2 Stunden. Ja, die Kinder werden heute zur Schule gefahren von den Eltern, das heißt, die haben sich noch gar nicht bewegt, dann bewegen die sich über einen Schulplatz, aber eigentlich müssen die direkt in die Turnhalle und erstmal 2 Stunden wirklich Gas geben. Und dann Mathe und dann Physik und dann der ganze Kram hinterher. Bei uns war das so, ich weiß nicht, was bei dir war, aber ich bin noch zur Schule mit dem Fahrrad gefahren. Die Schule war 13 Kilometer entfernt, wir hatten Wind an der Nordsee, 13 Kilometer wieder zurück. Das heißt, ich hatte jeden Mittag schon 26 Kilometer Fahrrad gefahren. Ja, nur um zur Schule zu kommen, das war noch kein Sport.
Und vor allen Dingen Gegenwind, weil der dreht sich ja dauernd. Also
Der dreht.
auf dem Hinweg Gegenwind und dann hat er sich gedreht, auf dem Rückweg natürlich auch.
Du glaubst nicht, wie oft ich geflucht habe, ja?
Das glaube
Also.
ich dir. So, aber jetzt, Jens, also wir haben jetzt viel gesagt da draußen, ihr Lieben. Jetzt kommen wir aber nochmal zu einer Studie. Der Jens wollte sie unbedingt erwähnen, wo man halt auch den Zusammenhang sehen kann zwischen der Körperzusammensetzung und auch der Lebenserwartung und was auch die Rolle von Insulin dabei spielt. Und das wollen wir uns nochmal kurz anschauen. Da sollten wir jetzt auf jeden Fall drauf eingehen, Jens, damit wir auch hier von unserer Zeit nicht hinten rauslaufen, weil das ist zu interessant, dass wir das nicht hier preisgeben wollen.
Ja, genau. Ich bin, wie du weißt, beschäftige ich mich ja mit Longevity seit einer ganzen Zeit und in dem Zusammenhang bin ich über eine Studie gestolpert, die wirklich hochinteressant ist. Muss dazu vorneweg sagen, es ist ein Tiermodell, also hier wurden Ratten untersucht. Wir sprechen also nicht über eine Humanstudie, aber natürlich sind Prozesse, physiologische Prozesse, biologische Prozesse ähnlich. Von daher kann man davon ausgehen, dass das bei uns Menschen auch ähnlich abläuft. Und es waren Forscher von der Universität Taiwan und Brüssel, die sich da zusammengetan haben und die haben folgende interessante Studie konzipiert. Die haben nämlich Ratten genommen, also Nagetiere, insgesamt 96 Nagetiere, und die haben sie aufgeteilt in fünf Gruppen. Und je nach Lebensalter aufgeteilt und haben die Gruppen dann über Absorptiometrie heißt es genau, ja, also untersucht, ja, haben also den Knochenauf- bzw. Abbau immer wieder untersucht innerhalb von 24 Monaten. Ich glaube, 24 Monate leben etwa Ratten maximal. Und das haben sie eingeteilt in 6, 12, 18, 24 Monate und haben dann immer wieder an diesen Markern dann eben die Knochenmasse gemessen. Aber nicht nur das, sie haben auch noch andere Sachen gemessen und das ist hochspannend. Das muss ich hier jetzt unbedingt loswerden, weil die langlebigsten Ratten, also die am längsten gelebt haben, die hatten in drei Viertel des Lebens, also etwa bis 18 Monate, nur eine sehr geringe Gewichtszunahme. Das heißt, mit anderen Worten übersetzt, die haben im ausgewachsenen Alter ein Körpergewicht erreicht. Sagen wir mal, wenn wir so 16, 17 sind und wir haben so unser maximales Körpergewicht erreicht, dann haben die ihr Körpergewicht nicht mehr dramatisch verändert. Ja, vielleicht 1, 2 Kilo bei uns, bei Ratten natürlich dann entsprechend weniger, aber das ist normal, dass wir vielleicht mal so 2, 3 mehr drauf haben und dann wieder 2, 3 weniger drauf haben. Aber was nicht normal ist, ist, dass wir immer mehr pro Lebensdekade an Körpergewicht zunehmen. Und das ist hier gezeigt worden, dass die, die am längsten leben, ja, ihr Körpergewicht im Altersgang kaum verändern. Und am Ende des Lebens ist ja auch bei Menschen so, dass wir dann Körpermasse verlieren. Wir kommen dann in so sarkopenische Situationen, das heißt, wir bauen Muskelmasse ab, wir bauen Knochenmasse ab, wir bauen, letztendlich baut sich alles ab und wir werden dann ein Stück weit leichter. Ja, also erst bauen wir Körpergewicht auf, immer weiter auf, bis wir 70 sind und dann fangen wir plötzlich an, Körpergewicht abzubauen. Das weiß auch jeder, im klinischen Setting, wenn sich Körpergewicht sehr schnell abbaut, dann muss da ein sehr konsumierender Prozess im Hintergrund sein. Das könnte eine Krebserkrankung sein, das könnte eine Alzheimer-Demenz sein oder etwas in der Richtung. Und das finde ich total spannend als erste Erkenntnis dieser Studie. Körperkomposition aufrechterhalten über den Lebensgang ist ja die Aufgabe, die wir eigentlich haben. Und mit dem reinen Körpergewicht ist das natürlich auch nicht darstellbar, sondern wir müssen die Körperkomposition uns anschauen. Ja, also Fettmasse, Muskelmasse. Und das können wir natürlich, indem wir uns auf eine BIA-Waage stellen, auf eine Bioimpedanzwaage. Diese können das nämlich sehr, sehr valide auch messen. Wenn jemand unserer Zuhörer die Möglichkeit hat, zum Beispiel im Studio, viele Studios haben solche BIA-Waagen, dann würde ich mir da alle 6 Monate mal draufstellen und mal gucken, wie ist die Körperkomposition, weil das sehr, sehr viel Impact gibt auf ja, Gesundheit, Krankheit, Alterung, gesunde Alterung. Und was sich da eben als zweiter Effekt gezeigt hat, dass die langlebigen Ratten eine höhere Knochenmasse haben, aber auch eine geringere Fettmasse als die, die weniger lang leben. Und das ist schon spannend. Ja, wir brauchen eine gewisse Menge an Körperfett, je nachdem welches Geschlecht. Aber wir dürfen nicht darüber hinausgehen. Und wir dürfen auch nicht die Körperfettmasse über die Lebensdekaden sozusagen immer weiter ansteigen lassen. Und deshalb können wir hier plattdeutsch sagen, Axel, der Verlust von Muskelmasse, der Verlust von Knochenmasse ist die Einleitung des Todes oder des frühzeitigen Ablebens oder des Sterbevorgangs, wie auch immer man das bezeichnen will. Und deswegen haben wir den Auftrag, Knochen und Muskelmasse zu erhalten. Also wir kommen einfach, so leid es mir tut, wir kommen um das Thema Training nicht umzu. Wir müssen das Ganze garnieren mit der entsprechenden Ernährung. Wir haben Calcium erwähnt, wir haben natürlich den Vitamin-D-Spiegel. Und was die Forscher in dieser Studie gemacht haben, auch hochspannend, dass sie auch gesehen haben, dass Knochenmasse in Verbindung mit Insulin steht. Warum? Weil wenn wir Insulin verlieren, dann haben wir keinen anabolen Reiz mehr auf die Knochen. Dann bauen wir nicht nur keine Energie mehr in die Körperzellen ein, sondern auch die Knochenmasse leidet darunter, weil die braucht diesen Insulinreiz, der dann entsteht, wenn wir vorher den Knochen belastet haben, dann eine energetische Nahrung aufnehmen, die den Insulinspiegel ansteigen lässt, wodurch dann auch die Knochenmasse profitiert. Ja? Also nichts gegen hochglykämische Ernährung, wenn wir vorher trainiert haben. Ja? Und das machen wir heute gravierend falsch. Wir essen hochglykämisch und haben uns aber vorher nicht bewegt.
Und nachher auch nicht. Also und nachher auch nicht.
Genau.
Also genau. Wir bewegen uns gar nicht mehr und du sagst es gerade halt, ne, mit den Ratten, das Gewicht halten und du hast es schon ganz häufig erwähnt jetzt, dass wir halt immer nur sitzen, uns kaum bewegen und uns hochglykämisch ernähren. Dadurch werden wir anstatt leichter immer schwerer. Auch im Alter werden wir schwerer. Man sieht ja ganz viele Menschen, die halt, weil du sagst es eben halt, den Ring um den Bauch haben. Und dieses viszerale Bauchfett ist auch nicht das Beste.
Und da ist der Zusammenhang, weil wenn wir, ich sag mal, in die Berufslaufbahn einsteigen und wir sitzen dann nur noch und wir vernachlässigen das Training und wir essen Pasta Bolognese in der Kantine, ja, dann haben wir einen immensen Insulinanstieg, ja, nach dieser Mahlzeit. Wenn wir uns dann noch mit vielen kleinen Mahlzeiten durch den Nachmittag retten und kommen dann abends nach Hause und essen da wieder die nächste Mahlzeit, dann haben wir permanent einen Insulinanstieg, der erstmal positiv ist für den Knochen, aber es fängt da an, wo wir beginnen, weniger Insulin zu produzieren. Und das ist ja eine prädiabetische Stoffwechsellage, die irgendwann an den Punkt kommt, wo die Bauchspeicheldrüse, die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, der Langerhanszellen nicht mehr in der Lage sind, dann Insulin zu produzieren. Und dann kommen wir in eine Insulinmangelsituation. Und in dieser Insulinmangelsituation, da leiden dann auch die Knochenzellen drunter. Da leidet die Knochenmasse drunter. Und das haben die Forscher hier in der Studie auch sehr schön belegen können, denn die haben eine Substanz gespritzt, das heißt Streptozotizin. Das ist eine chemische Verbindung, die ist hochtoxisch für Beta-Zellen. Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die also dafür sorgen, dass die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produzieren kann. Und damit hat man einen rapiden Verlust von Knochenmasse. Also Insulin runter, Knochenmasse runter. Und dann haben sie Folgendes gemacht mit diesen Ratten, wo man praktisch diese Bauchspeicheldrüsenzellen zerstört hat. Den hat man dann Insulin gegeben. Den hat man Insulin gespritzt. Und dann hat man nicht nur gesehen, dass die Knochenmasse wieder ansteigt, sondern man hat auch gesehen, dass die Lebenserwartung, die Überlebensrate dramatisch ansteigt. Um 71%. Das ist immens.
Wahnsinn, ne?
Und das vielleicht nochmal zusammengefasst. Das heißt, wenn wir Insulin verlieren durch 20 Jahre Prädiabetes, also wir werden immer mehr zum Typ-2-Diabetiker, dann leiden alle Gewebearten, unter anderem die Knochenmasse. Und wenn wir die Knochenmasse verlieren, dann verlieren wir, und das ist der nächste Punkt, Axel, dann verlieren wir die Bildung von Stammzellen. Denn wir wissen ja, im Knochenmark werden Stammzellen produziert und Stammzellen sind jungfräuliche Zellen, die sich differenzieren können. Die können sich in alle möglichen Zellen differenzieren, unter anderem in Makrophagen. Und Makrophagen sind wieder eine ganz wichtige Immunzelle oder eine ganz wichtige Zelle im Rahmen des Immunsystems. Und die werden eben im Knochenmark gebildet. Und diese Makrophagen betreiben Phagozytose. Was ist Phagozytose? Die räumen im Körper auf. Die sorgen dafür, dass Viren abgebaut werden, dass Bakterien abgebaut werden, dass Zelltrümmer abgebaut werden, dass bei Verletzungen das ganze Wundgebiet aufgebaut werden. Und das ist wichtig für die Alterung, die bauen eben auch seneszente Zellen ab. Das sind diese sogenannten Zombie-Zellen. Ja, die Zellen, die weigern sich einfach abzusterben. Die gehen nicht in die Apoptose und bauen sich ab, was vernünftig und normal wäre, sondern die schlummern einfach im Gewebe. Es werden immer mehr seneszente Zellen. Und diese Zombie-Zellen, die haben die Angewohnheit, dass sie sich nicht mehr wirklich beteiligen am Stoffwechsel und zusätzlich auch noch Entzündungsmediatoren aufbauen. Das nennen wir in der Fachsprache, nennen wir das Inflam-Aging. Das heißt, dieses Entzündungsaltern, dieses Thema wird immer größer, immer mehr Entzündung durch die seneszenten Zellen, weil unser Immunsystem nicht mehr gut funktioniert, weil eben der Jungbrunnen in den Knochen zum Erliegen kommt. Es gibt da so ein schönes Bild von irgendeinem Maler. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, welcher Maler das war, aber da gehen so die alten Leute, gehen in diesen Jungbrunnen und kommen dann praktisch als junge Menschen dann auf der anderen Seite wieder raus. Das ist so die Vorstellung. Wir können heute extrem viel machen in Bezug auf Langlebigkeit oder wie du immer sagst, ne, wer das Leben verlängern will, der sollte es nicht verkürzen. Ja, also die young at a very old age, das ist ja unser Prinzip, ne? Wir wollen mit 90 noch am Tennisplatz stehen, du auf dem Golfplatz oder die Laufschuhe schnüren können. Und dafür müssen wir was tun. Dafür müssen wir in den ersten 30 Jahren viel tun, viel bewegen als Kind, damit wir diese Peak Bone Mass aufbauen. Und wenn wir dann in die Berufslaufbahn wechseln mit 25 oder bei uns war es ja noch spät, mit 30, weil wir noch ein bisschen länger studieren mussten, dann können wir das später kaum noch nachholen. Ja, also im jungen Alter viel Bewegung, Krafttraining, ja, laufen gehen, Spielsportarten betreiben, also diese ständigen Richtungswechsel, total wichtig für die Peak Bone Mass. Und was wir in dieser Studie so schön gesehen haben, ist, dass Insulin wichtig ist für die Knochenmarkzellen, für den Knochenaufbau. Aber wenn wir dieses anabole Signal verlieren durch eine prädiabetische Stoffwechsellage, dann reduzieren wir damit die Eliminationsfähigkeit unseres Immunsystems und damit steigern wir die Entzündungslast im Körper. Und das ist auf Dauer nicht mit dem Leben vereinbar. Deswegen gibt es dann eine starke Reduktion der Lebenserwartung. Und da haben die weiteren Ergebnisse, muss ich auch noch loswerden. Sie haben dann geguckt, wir haben die Ratten nochmal eingeteilt und haben gesehen, dass die Ratten mit dem schnellsten Verlust von Knochenmasse die größte Inzidenz, und jetzt kommt's, die größte Inzidenz von Tumoren hatten. Das heißt, sie haben schneller Krebs entwickelt. Auch interessant, ne? Umso mehr man Knochenmasse abbaut, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man Tumor aufbaut. Hochspannend.
Ja, aber eigentlich gut erklärbar, weil was du ja auch gerade gesagt hast, wenn man halt, wie gesagt, wahrscheinlich Knochenmasse abbaut, dann sind auch die Entzündungsmarker im Körper höher und Entzündungen im Körper sind natürlich immer prädestiniert dafür, auch solche Erkrankungen wie Krebs auszulösen. Also von daher ist
Genau.
das im Prinzip eine logische Schlussfolgerung, auf die die Forscher da kommen. Und immer weiter, also sieht man halt, wie wichtig halt Bewegung ist, wie wichtig auch die Ernährungsfaktoren sind. Also von daher, schaut einfach auch drauf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch genug bewegt, dass ihr einfach mal, auf eure Ernährung schaut, jetzt gerade in Bezug auf Osteoporose, Vitamin D, Calcium, aber Vitamin D-Spiegel nicht nur für die Osteoporose, sondern grundsätzlich einen guten Vitamin D-Spiegel auch für das Immunsystem aufzubauen. und Risikofaktoren auch zu vermeiden. Alkohol, Rauchen hatten wir eben gerade schon angesprochen. Das sind so Themen, auf die ihr auf jeden Fall Acht geben solltet.
Ja, ganz viele Themen, die wir auch schon in diesem Jahr und weiter auch im nächsten Jahr verfolgen werden. Vielleicht noch da zwei, drei Ergänzungen. Die Short-Lived Reds, also die, die am kürzesten gelebt hatten, die hatten am Anfang in den ersten zwei, drei Lebensabschnitten, man hat das ja in diese Abschnitte eingeteilt, 6, 12, 18 Monate, hatten die höchste Hyperinsulinämie. Was ist das? Muss man jetzt mal kurz erklären. Die hatten die höchsten basalen Insulinspiegel. So, und wir messen Insulin nicht. Wir messen Blutzucker, aber wir messen Insulin nicht. Wenn ich jetzt Gesundheitsminister wäre, Axel, dann würden wir ein präventivmedizinisches Screening vom HOMA-Index bekommen. Und der HOMA-Index, was ist das? Das ist das Verhältnis von Insulin zu Glukose. Und dann könnten wir, ne, entweder die Ärzte oder Therapeuten, könnten dann frühzeitig präventivmedizinisch drauf eingehen und erklären, was sich daraus entwickelt und was wir jetzt schon mit 25, 30 oder 35 tun können.
Ja,
Ja?
den HOMA-Index, wir verlinken das natürlich alles, aber den HOMA-Index, den hatten wir auch schon mal angesprochen. Wir haben ja ganz viele Folgen schon gemacht und ich bin mir sicher, in einer Folge hatten wir es schon mal, da haben wir auch das entsprechend verlinkt. Ja, als letzte Ergänzung noch, falls jemand sich wirklich da in so einer Situation befindet, keine Panik mache, aber ich habe eine Statistik gefunden bei Hüftfrakturen. Also wenn man die operiert, dann gibt es Statistiken, dass bis zu 30% der Menschen über 65 Jahre nach einer Hüftfraktur innerhalb eines Jahres versterben. Und das liegt nicht daran, dass der Operateur da irgendwelchen Mist baut oder sowas, sondern das ist ganz oft, wie Jens es gerade sagt, wenn man da nur noch Sägemehl findet, dann gibt es halt ganz große Komplikationen, dann gibt es Infektionen, Wundinfektionen und die sind natürlich bei der Hüfte, bei so einem großen Organ natürlich häufiger und tiefgreifender, als wenn man andere Operationen hat. Also wenn man es irgendwie vermeiden kann, dann sollte man das tun. Ja, an dieser Stelle, Jens, vielen, vielen Dank wieder für diese super interessante Folge, auch für die Studie gerade, die du wieder uns präsentiert hast. Ich denke, da waren ganz, ganz viele tolle Sachen dabei. Schaut einfach mal rein. Bewegung, Ernährung, Lebensstil, das sind ja unsere Themen. Und hier schließt sich ja immer der Kreis. Bei ganz, ganz vielen Erkrankungen, bei vielen Sachen, die wir euch hier präsentieren, kommen wir immer auf den Lebensstil zurück. Ja, jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, weil wir nehmen die Folge heute auf und die wird am 23. ausgestrahlt. Bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen, vielen, vielen Dank an euch für das vergangene Jahr, dass ihr mit uns gegangen seid. Und wir beide wünschen euch an dieser Stelle ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Verbringt ruhige Tage. Und wenn ihr euch ein bisschen bewegt, dann dürft ihr auch die gebrannten Mandeln essen. Also,
Ja, dann
macht's gut.
bis zum 30. Ne? Wir haben noch eine
Genau.
Sendung vor uns.
Eine Sendung haben wir noch vor uns.
Da werden wir das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen und werden noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ja, was kommt 2025? Und das wird wieder eine spannende Sendung.
Auf jeden Fall, hört rein, denn wir geben euch auch ein, zwei Tipps, wie ihr dann die Sachen, die ihr euch vornehmt, vielleicht auch dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr mal durchhaltet. Also macht euch gute, fröhliche, besinnliche Weihnachtstage und wir hören uns noch einmal in diesem Jahr. Also bis nächsten Montag. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao, tschüss. Und vor dem Abspann haben wir jetzt noch etwas für euch. Ein Gutschein der Firma Natugena. Natugena bietet hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Spitzenqualität. Das Sortiment von Natugena umfasst dabei Natur- und Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und verschiedene Kräuterextrakte und Vitalpilze. In Kombination und als Einzelpräparate. Mit dem Code 13197 bekommst du 10 € Rabatt auf deine erste Bestellung bei Natugena. Geht einfach auf www.natugena.de und löst euren Gutschein ein. Viel Spaß und beste Gesundheit, euer Jens und euer Axel.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.